What's up?
Irgendwas muss blühen. Wenn es die Warten gerade nicht sind, dann muss der Wein glühen. Also.
Nee, weil ich selber gemerkt habe, dass das stylmäßig gar nicht geht.
Das Problem ist ja, Rowan Dennis kann nicht nur den Tony Martin machen.
Der Radsport-Podcast.
Diese Musik kann nur eins bedeuten. Es ist wieder eine neue Folge What's Up mit meinen beiden Kompagnons hier im Studio. Die Radsportlegende auf zwei Rädern, Thomas Gerlich.
Dankeschön. Ich frage mich, ob es Radsportlegenden auf mehreren Rädern noch gibt, aber ja, das wirst du vielleicht noch gleich erläutern.
Und unser Lexikon ist natürlich auch mit dabei, Jonas Beyer.
Grüß euch. Ich weiß nicht, ob ich Lexikon bin, aber Radsportlegende auf zwei Rädern kann ich auf jeden Fall nicht sein. Das passt ganz gut.
Lexikon trifft's.
Ich bin einfach nur Lukas Bergmann. Ohne Attribut, ohne alles.
Du bist Anmoderationsgott, Lukas Bergmann.
Der Anmoderator. Reden wir über Radsport. 2 Wochen seit unserer letzten Folge. Es gibt heute, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein großes Highlight. Und zwar haben wir einen Interviewgast. Max Kanter ist zu Gast bei uns in der Folge. Darauf freue ich mich schon sehr. Vorher wollen wir aber so ein bisschen sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist. Und wir haben unseren großen Jahresrückblick. Zumindest schauen wir noch mal ein bisschen zurück, was uns dieses Jahr so gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Das ist also das Vorhaben für die nächste Stunde, 50 Minuten, je nachdem, wie lang diese Folge wird.
2 Stunden, 3 Stunden. Mal schauen, wie wir ins Quatschen kommen. Ne? Es ist Wintertrainingslagerzeit, Dezember-Trainingslager. Man bekommt es irgendwie gerade mit auf allen Kanälen, auf allen Webseiten. So, die Saison 2019 ist endgültig Geschichte. Das sind ja jetzt alle gerade, überall sind die Teampräsentationen, Vorstellungen, Trikots wurden präsentiert, die letzten Unterschriften, jetzt sind alle im Trainingslager auf Mallorca, auf was weiß ich, wo nicht alles, in Israel teilweise, um die deutschen Trainingstiere, die man da begutachten kann. Und ja, das ist ja für uns vielleicht auch mit der Anlass. 2020 steht unmittelbar vor der Tür, nochmal aufs gesamte Radsportjahr 2019 nochmal zu blicken.
Ja, letzte Unterschrift ist, glaube ich, schon ein ganz guter Stichpunkt. Gab dann doch noch die Bestätigung vergangene Woche. Rowan Dennis, die Saga um diesen Mann ist letztendlich vorbei. Es ist klar, wo er kommendes Jahr Rad fährt, und zwar bei Ineos. Das war schon mal in Diskussion, waren immer wieder die Gerüchte. Jetzt ist es endgültig klar, und damit ist der Verlierer schon des Jahres schon klar, nämlich das komplette Radsportfeld außer Ineos. Sie werden noch stärker, sie werden noch krasser zur Tour fahren und alles komplett zerstören.
Ich frage mich,
gut, dass es kein Teamzeitfahren gibt. Da bin ich schon mal sehr froh bei der Tour de France.
Wie wird das nächstes Jahr aussehen? Macht Rowan Dennis dann den Tony Martin, der einfach quasi die ganze Etappe einfach nur vorne dranhängt und Tempo macht und dann, wenn er nicht mehr kann, halt rausgeht? Oder hat Ineos einfach, waren sie so enttäuscht oder waren sie so enttäuscht darüber, dass sie das Zeitfahren, die sie ja bei der Tour nicht gewonnen haben, dass sie gesagt haben, okay, das müssen wir was machen?
Das Problem ist ja, Rowan Dennis kann nicht nur den Tony Martin machen, sondern ja, im Endeffekt ist er einer, der dann noch die als Dritt- oder Viertletzter am Berg rausgehen kann. Ja, also das ist halt das Problem. Tony Martin ist halt irgendwann dann weg, sobald es ein bisschen ansteigt. Rowan Dennis kann halt auch so einen Alpenpass bis oben hin mitfahren.
Ja, er hat vor Jahren schon angekündigt, dass er sich dem Klassementfahren widmen will. Ich denke, man muss es auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass er sicher plant, noch stärker am Berg zu werden. Er hat dieses Jahr vor der Tour, bei der Tour de Suisse, ist er sehr gut mitgefahren am Berg, sah da super aus, hat dann Probleme gehabt, und ich glaube, das wird das Spannende zu sehen sein bei Ineos, ob sie es hinbekommen, wieder alle hinter Froome oder wer auch immer der Kapitän sein wird bei der Tour zu versammeln, oder ob Dennis, der jetzt schon mehrfach bewiesen hat, dass er kein wirklicher Teamplayer ist, sondern hauptsächlich nach sich schaut, ob er sich da zurücknehmen kann und eben, wie du gesagt hast, am Berg oder auf dem Flachen, je nachdem, wo sie ihn brauchen, die Helferdienste machen kann.
Eure Vermutung, ist es dann ein Move, der wirklich dahin geht, noch ein stärkeres Team für die Tour zu haben? Oder ist es vielleicht tatsächlich auch mal ein Move von Ineos zu sagen, okay, wir wollen mal bei mehreren Grand Tours präsenter sein, dass sie sagen, so Rowan Dennis, wenn wir den weiterhin in die Richtung ausbilden, dann kann der auch eine Vuelta oder ein Giro um den Gesamtsieg mal mitfahren, dass der gar nicht mehr zur Tour fährt?
Ja, das haben sie eh schon ja geplant, dieses Jahr eigentlich schon, also Sie hatten ja geplant, Bernal zum Giro zu schicken. Der hat sich dann kurzfristig verletzt, deshalb ist er nicht mitgefahren. Also der Plan ist sicher da. Jetzt haben sie Carapaz noch im Team. Also die werden alle.
Es fällt mir jetzt noch mehr auf, wenn man die Namen sagt. Das ist ja absurd.
Ja, also
Froome kommt zurück.
Die werden mit Sicherheit den Plan haben, alle drei
Geraint Thomas
also noch Tours da. Zu gewinnen. Also Geraint Thomas kann eigentlich das ganze Jahr Bier trinken. Den brauchen sie gar nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob er damit so ein Problem hat. Das ja, ist Wahnsinn. Es ist krass. Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, was ich dazu sagen soll. Am Ende können sie wahrscheinlich die Teams so aufstellen, wenn rein theoretisch, wenn sie die Fahrer dafür begeistern könnten, dass sie einfach jede Rundfahrt gewinnen.
Ja, sicher der, also das ist sicher der Plan, den sie dieses Jahr verfolgen.
Also Ineos, diese Truppe, kann einem durchaus Angst machen.
Und dann sieht man heute auf Instagram noch eine Story von Cameron Wirth, ehemaliger Radprofi, mittlerweile Profi-Triathlet, der mit Rowan Dennis manchmal zusammen trainiert. Und die beiden sperren ihre ca. 12.000 Euro Fahrräder mit einem Helm, der einfach an beiden Oberrohren die Fahrräder zusammen bindet quasi, ist das abgesperrt. Und dann Security Systems by Rowan Dennis. So, danke. Also, das, wenn ich so ein Rad hätte, dass man so irgendwo stehen zu lassen, gut ab, ja.
Thomas hat schon nach Flügen geguckt, ob er vielleicht an den Punkt, wo es aufgenommen wurde, hinfahren kann und sich schnell stapitzen kann, aber hätte zu lange gedauert.
Schönes Rad auf jeden Fall, ja.
Vielleicht war es eins der Räder, die er nicht fahren will beim Zeitfahren. Vielleicht will er es einfach loswerden.
Ich nehm's, wenn du uns hörst, was sehr wahrscheinlich ist, bestimmt. Einfach nach München, wir holen's ab.
Ja, aber das muss man tatsächlich dann noch abschließend zu Rowan Dennis sagen. Also diese Geschichte mit Bahrain Merida, das war Katastrophe. Also wenn Ineos ja, sich damit nicht auch ein bisschen Unruhe ins Team geholt hat, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, sie haben so ein bisschen abgewogenes Risiko und der wird nicht mehr so teuer gewesen sein wie früher. Also der hat sicher einiges an Gehalt einbüßen müssen durch diese Aktion, die er da abgezogen hat. Das heißt, für Ineos immer ein richtiges Schnäppchen sein dafür, dass man den Zeitfahrweltmeister, der wirklich ja mit großem Abstand da gewonnen hat, im Team hat, also für Ineos wahrscheinlich ein Schnäppchen und im Zweifel lassen sie ihn wahrscheinlich einfach draußen, wenn er keinen Bock hat.
Bahrain Merida lässt auf jeden Fall diese Geschichte hinter sich und schaut voraus ins neue Jahr mit ganz neuen Farben. Habt ihr das gesehen? Das neue Bahrain Merida Trikot ist nicht mehr rot, ist jetzt komplett orange.
Ja.
Also geht fast schon in Richtung TTC orange, hat dann noch so einen Farbverlauf mit drin. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, was sagt die Style-Polizei Thomas Gerlich dazu?
Ich bin gerade schon an Instagram geredet. Ach du, um Gottes Willen.
So schlimm finde ich es nicht,
Thomas. Ich wollte gerade sagen, es ist nur immer auf den ersten Blick ein bisschen. Schaut euch das mal an. Auf Instagram kann man es sehen. Boah, ich muss insgesamt sagen, finde ich sogar besser als das alte.
Es war was Neues. Es ist auf jeden Fall cool wirklich, aus. Genau. Also ich sage, es sehe auch erfrischend.
Ja, vor allem, sie haben auch noch dazu das Rad in entsprechenden Farben. Also das Design zieht sich quasi übers Trikot aufs Rad durch. Ja, dann ist top, doch.
Ist auf jeden Polizei Fall,
sagt, man, weiterfahren.
Muss man auf jeden
Fall durchwinken.
Ja, ist okay.
Weiterfahren.
Muss man auf jeden Fall nächstes Jahr sich erstmal wieder umgewöhnen und die neuen Farben anschauen. Ja, generell wurde viel auch schon Kadervorstellungen waren. Und ein paar Teams haben schon gesagt, bei welchen Rennen sie mitfahren und bei welchen nicht. Und da gab es eine große Überraschung.
Ja, vor allem also beim Team Total Direct Energy aus Frankreich. Letztes Jahr bestes Kontinentalteam und mit dem hatten sie das Recht, beim Giro mitzufahren. Die fahren aber nicht mit. Und das hat folgenden Grund. Der Teamchef Jean-René Bernadeau, ich kann es nicht aussprechen, Französisch sehr schlecht, hat auf jeden Fall gesagt, wir würden uns in sportliche Gefahr bringen, wenn wir dorthin fahren würden. Die Mannschaft ist nicht groß genug, um in Mailand-Sanremo, den flämischen Rennen, dem Giro und der Tour de France gute Leistungen vorweisen zu können. Und das finde ich schon ein ziemlich heftiges Zitat. Also er hat die Befürchtung einfach, dass das Team zu klein ist, um bei so einer großen Rundfahrt wie im Giro, das zweitgrößte Etappenrennen der Welt ist, einfach zurückzuziehen.
Ja, aber das finde ich krass, steht dann da das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr dafür, weil ich meine, am Ende, dann schickst du halt irgendwelche Jugend oder Nachwuchs, war jetzt nicht Jugend, aber halt jüngeren Fahrer da oder halt so die Letzten im Team. Ich meine, viele würden sich wahnsinnig wahrscheinlich freuen, damit zu fahren. Sagt denn das Team wirklich, dass es zu teuer ist, um da halt irgendein Team hinzustellen? Oder also, warum nimmst du, weil das ist ja auch Möglichkeit, dich zu präsentieren beim Giro, zweitgrößte Rundfahrt.
Ich tippe mal, dass der Sponsor nicht mehr so viel Geld geben wird.
Ja, und was man auch sehen muss, also wenn sie nicht mit ihren Topfahrern hingehen, dann präsentieren sie sich wahrscheinlich schlecht. Also Kontinentalteams haben jetzt nicht an Fahrerstelle 15, 16, 17 Leute, die da beim Giro mitfahren können. Also man muss sehen, wenn man die bei der Tour de France sieht, die haben Niki Terpstra unter Vertrag, Romain Sicard, Lilian Carmejean, das sind sehr erfahrene Fahrer, die auch auf dem Niveau fahren können. Aber eben in der Breite sind die natürlich nicht so stark. Und dann wäre es vielleicht kein gutes Bild, das sie da abgeben würde.
Aber ist denn nicht jede Werbung besser als keine Werbung?
Ja, wenn man weiß sie ich. Nicht sieht.
Weiß ja. Also, du schickst halt irgendwie mal eine Ausreißattacke, so ein Klassiker, dass die Farben mal vertreten sind. Ja, aber sie werden ihre Gründe haben. Aber krass auf jeden Fall. Also,
ja, also ich fand es einfach eine Meldung, wo man auch mal drüber nachdenken muss, ein bisschen, wie groß ist die Kluft zwischen diesen World Tour Teams und eben der Liga drunter, die sich dann einfach nicht die, nach eigener Aussage, nicht die Fahrer haben, um da teilnehmen zu können.
Das Geld generell ein Problem im Radsport. Und da müssen wir nochmal auf ein Thema zurückkommen, was wir vor 2 Wochen schon mal angesprochen haben. Haben Rückmeldungen tatsächlich bekommen, dass das nicht so ganz rüberkam. Also diese Geschichte um eine italienische Nachwuchsfahrerin, Sofia Bertizzolo, heißt die Dame, hätte bei Movistar einen Vertrag unterschrieben gehabt. Weil sie aber bei der italienischen Polizei arbeitet, kann sie oder darf sie nach italienischem Recht nicht noch eine zweite Festanstellung haben. Deswegen wird sie kommendes Jahr nicht für Movistar fahren. Es hätte dann auf selbstständiger Basis funktionieren können. Allerdings ist das dann wieder mit dem spanischen Recht, wo Movistar sitzt, nicht vereinbar. Also wirklich eine rechtliche Schranke, die da das verhindert, dass sie weiterhin bei der Polizei bleibt. Und das möchte sie eben, um einfach eine Sicherheit zu haben. Weil das muss man halt einfach sagen, im Frauenradsport ist viel zu wenig Geld da.
Ja, und ist einfach sehr ärgerlich, wenn man sieht, dass der Staat, der ja eigentlich diese Verträge über die Polizei sind ja sehr, sehr wichtig für junge Fahrer im männlichen sowie im weiblichen Bereich, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in diese Profikarriere reinzuwachsen. Und wenn dann der Staat da quasi eine Schranke nochmal einzieht, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und das geht einfach nicht. Da muss der Staat dann in gewisser Weise eine Lösung finden. Also dass er, da muss man dann was umschreiben, um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, da dann auf selbstständigen Beinen zu stehen und trotzdem diese Sicherheit zu haben.
Ja, absolut. Also ich meine, aus welchen Gründen auch immer, dass daran scheitert, man will die besten Sportlerinnen und Sportler bei den Events dabei haben und auch aus Sportlersicht, wenn du die Fähigkeit dazu hast, da mitzufahren, willst du da mitfahren können und nicht wegen irgendeinem anderen Grund, außer sportlichen Gründen, da nicht dabei zu sein, ist ja scheiße.
Wie sehr muss man Movistar da in die Verantwortung nehmen? Das Team zum ersten Mal jetzt in der World Tour der Frauen dabei. Es gibt diese Gehaltsgrenze, ein Minimalgehalt. Wir wissen nicht genau, was im Vertrag drin stand, wie viel Sofia Bertizzolo dann tatsächlich verdient hat. Es wird auf jeden Fall nicht so viel sein, dass man sagt, okay, 2 Jahre mache ich das
ja.
Und gebe das bei der Polizei auf, um ohne Sicherheit zu haben, was danach passiert. Muss tatsächlich von den Teams mehr kommen? Im Frauenradsport, wo liegt da das große Problem? Das ist halt die Frage.
Also ich glaube von beiden Seiten. Also der Staat, wenn er sie eh schon unter Vertrag hat, kann es leichter machen, den Fahrerinnen da in Anschluss in den Profibereich zu bekommen. Und auch die Fahrer, gerade Fahrerinnen, die Teams, so rum ist es. Gerade Teams wie Movistar, die geben unfassbar viel Geld aus dem Männerradsport. Da könnten sie sicher einen größeren Betrag auch in Frauenradsport stecken, um das weiter zu fördern auch.
Und was muss die UCI machen? Ich meine, so ein Mindestgehalt ist natürlich auch bei den Frauen mit 15.000 sehr niedrig angesetzt. Das ja. ist halt, es ist sehr wenig Geld im Frauenradsport da und das ist halt die Frage. Kann man, diese Diskussion gibt es ja auch im Fußball, gibt es zum Glück gerade in mehreren Sportarten. Wie ist es mit den Preisgeldern, wie ist es mit diesen Mindestgehältern? Müssten da nicht die Verbände, bei der FIFA war es dann auch in Diskussion, da halt irgendwie die gleichen Gelder ausschütten.
Ja, finde ich immer die Frage so, welcher Schritt muss als erster gegangen werden, so damit die anderen folgen können. Und in der Sache, es finde ich super komplizierter zu sagen, was musst du als erstes umstellen. Aber für mich in dieser einen speziellen Diskussion jetzt, wenn es aus rechtlichen Gründen schon mal scheitert, finde ich, müsste das doch möglich gemacht werden, weil dann könnten die nächsten Schritte erfolgen. Ne? Wenn dann mehr Fahrerinnen die Möglichkeit hätten, da grundsätzlich schon zu fahren, mehr Erfolge kämen, käme auch mehr Geld, dann könnten die Teams wahrscheinlich mehr Geld ausgeben, dann könnten die Verbände nochmal anders darauf reagieren. Natürlich sind Verbände und Teams und da alle da in der Pflicht, aber es ist immer die Frage, welcher Schritt als erste gegangen werden muss.
Ich würde auch den Staat als erstes da in der Pflicht sehen. Also ja. Das möglich zu machen, für den ist das nicht wahnsinnig viel Geld, sollten sie denen nicht im Weg stehen.
Aber ich finde, wir können ja so viel schon mal sagen, dass wir dran sind, auch in einer Themenfolge auch zu Frauen im Radsport und so weiter, ohne da jetzt schon zu viel zu verraten, weil da noch ein paar Sachen noch nicht feststehen, würde ich diese Diskussion vielleicht auf die nächsten Wochen
das, schieben, oder? Das ist genau der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Aber es werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, nochmal genauer sprechen. Und dann, bevor Max Kanter uns die Ehre gibt, würde ich sagen, schauen wir zurück, was ist dieses Jahr eigentlich so alles passiert.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ausreißer und Ausrutscher.
So, jetzt bin ich gespannt, was ihr euch rausgesucht habt. Wir können ja schon mal so viel verraten. Wir haben uns gegenseitig dazu aufgerufen, jeder soll sich seine Highlights, seine Lowlights, Ausreißer, Ausrutscher suchen. Und einen Lacher, hattest du noch gemeint,
Jungs, ja, ne?
Ja, da bin ich auch noch gespannt. Aber
dann fangen wir doch mit den Ausreißern an. Was ist Schönes passiert? Thomas, hau raus.
Ich soll anfangen? Okay, jetzt muss ich gerade mein Handy zücken. Ich habe drei Daten tatsächlich. Ich schätze, gut, dass ich anfangen darf, weil vielleicht müsst ihr jetzt beide auf den Strich. Ja, Zahlen sind es. Wahrscheinlich streicht ihr jetzt auch gleich einen Punkt von euch. Der 14. April, Paris-Roubaix.
Ja.
Da nickt ihr beide schon. Nils Pollitt, ein sensationelles Rennen. Am Ende leider für den Sieg nicht ganz gereicht, aber ein wirklich spektakuläres Rennen. Wahnsinnig offensiv gefahren, richtig geil. Das war, muss ich sagen, bei wenig Rennen war ich von vorne bis hinten so vor dem Fernseher dabei und habe so mitgefiebert und fand es so geil und war so begeistert wie bei diesem Klassiker. Und mein Paris-Roubaix ist sowieso ein Highlight. Dann auch noch ein deutscher Fahrer da vorne mit dabei. Definitiv ein Highlight 2019.
Der einzige Moment, wo Katjuscha als Highlight des Jahres zu nennen ist und nicht als Katastrophe, muss man tatsächlich. Und
bezeichnen, dass sie dann nicht gewonnen haben. Das ist tatsächlich wieder.
Ja, gut, aber ich
will man nicht Nils Pollitt vorwerfen.
Also,
absolut.
Zweiter Platz ist grandios. Also,
Ja, was habt ihr denn sonst noch so? Ich hätte noch ein paar mehr, aber ihr könnt auch.
Jonas, mach weiter.
Ich habe tatsächlich Carapaz beim Giro. Der Giro hat mir sehr, sehr gut gefallen. Überraschender Sieger, das gefällt mir immer gut. Das gibt es bei der Tour nicht. Einfach, dass da.
Naja, dieses Jahr war es zumindest in der Art und Weise schon überrascht. Das Team nicht.
Ineos gewinnt, wow.
Aber für mich war einfach der Giro, viele Leute sind angriffslustig gefahren. Landa hat sehr, sehr viel attackiert. Und am Ende gewinnt Carapaz, den vorher wirklich niemand auf der Rechnung hatte. Wirklich außerordentlich gut. Mein Highlight.
Ja, Giro, sag ich eh.
Mein
Giro besser. Aber ich füge da noch kurz ein, weil ich habe auch noch ein Highlight, auch noch vom Giro. Oder hast du auch eins vom Giro?
Sonst ich habe eins vom Giro.
Ja, dann lass erst mal Lukas,
Tom. Ich habe tatsächlich auch eins vom Giro. Ganz einfach, weil es das erste Mal war, für mich persönlich, dass ich denselben Pass gefahren bin, den kurze Zeit später auch die Profis gefahren sind. War ich mit Thomas unterwegs und noch Kumpels, sind wir hochgefahren und es muss ich sagen, ist ein Riesenerlebnis, das ich jedem Radsport-Fan empfehlen möchte. Allein dann zu sehen, dass die Leute schon am Streckenrand sitzen, also das war wirklich so ein kleiner Pass durch die Käfer von Italien.
Von Turin aus.
Und da waren tatsächlich dann halt die Leute schon draußen gesessen, hatten sich ihre Couchen rausgetragen, saßen schon davor und haben tatsächlich auch so die Hobbyfahrer angefeuert. Und
vor allem, weil wir auch so relativ spät dran waren, ne?
Es war ein unfassbar geiles Gefühl.
Wir waren kurz bevor die Straße eingesperrt wurde und dann waren da schon ein paar Zuschauer und haben dann so die Leute, die schon ihre Häuser herrichten, haben dann die ganzen Hobbyfahrer auch noch mit angefeuert. Das war echt geil. Du kannst auch noch komplett erzählen. Dann oben, was haben wir oben gemacht?
Oben haben wir uns erstmal ein Bierchen, das wir mühsam mit rausgeschleppt haben.
In der Trikottasche, das Dosenbier aus Italien noch mit drin.
Haben wir uns diese Radsportangeberei da oben angeguckt. Jeder natürlich sein Bike ausgepackt und in der besten Pose, wie möglich es ist, an so einem Berg hingestellt, damit auch jeder sieht, was für tolle Bikes die Italiener haben. Also
braun gebrannten Italiener und so, ne? Pinkes Trikot und es war stark.
Und dann haben wir gewartet und Pascal Ackermann angefeuert.
Die Zeiten waren auch gut, ne? Weil ein Kumpel von uns, der dann in Turin wohnt, der meinte, ja, den Berg, so den kann man als Hobbyfahrer fahren und unter den Hobbyfahrern sagt man so, fahr den unter einer Stunde, so dann bist du schon einigermaßen fit zu ganz
gut. Ja, das habe ich nicht geschafft.
Ja, aber also gut, aber dann sag ich erstmal, ich habe ihn knapp unter einer Stunde geschafft, 59 irgendwas, war auch echt gut und war auch gut am Anschlag. Und dann am Ende guckst du auf Strava, ne, die Zeiten, die dann am Tag noch so gefahren wurden, 39 Minuten, 40 Minuten, 41 Minuten, setzt dann schön in Relation, was nochmal für Weltenunterschiede sind. Das war herrlich.
Also das ist tatsächlich so ein persönliches Highlight.
Ja, ein Highlight habe ich auch noch vom Giro ganz kurz, der 15. Mai, Etappe 5, Ackermanns Etappensieg schon im lilanen Trikot bei strömendem Regen. Vielleicht habt ihr die Bilder vor Augen. Das ist einfach spektakulär, wie es da geschüttet hat ohne Ende, alle dann ihre Jacken noch angezogen und er hat dann den Sprint ganz knapp gewonnen. Das war spektakuläre Etappe, cool anzuschauen. Und war so mit der Beginn dieser Ackermann-Mania beim Giro, den er dann schön vergoldet hat mit der Sprintwertung am Schluss.
Sonst noch Highlights, war natürlich insgesamt ein großes Radsportjahr. Tour de France für mich eine der besten seit Jahren. Deutschland-Tour mit tollen Fahrern, also gerade aus deutscher Sicht auch ein Hammerjahr. Buchmann muss man auf jeden Fall aus deutscher Sicht nennen. Gab sehr vieles, aber das waren jetzt so unsere persönlichen. Oder gibt's noch irgendwas? Sonst schauen wir zu den...
Ich hätte noch eins.
Außer, dann hau raus, Thomas.
Jetzt weiß ich nicht, ob ihr jetzt gleich sagt, ach, Thomas, oder... Aber ich
es
muss
geht
es,
um die
muss,
Farbe eines
ganz,
Rades.
Nein, ich muss es ganz ehrlich sagen, der 26.06.
Der 26.06.
Die erste WhatsApp-Folge.
Ach Gott.
Ich wusste, dass es kommt. Aber ich muss es für mich sagen, ich finde es mega cool.
Jetzt klopfen wir uns alle einmal selbst
auf
die Schulter.
Das meine ich nicht. So meine ich es eben nicht.
Haben wir gut gemacht, Leute.
Aber wie Bock das gemacht hat, das finde ich, kann man schon mal sagen, weil mir macht der Podcast unheimlich viel Spaß. Wir machen das seit 6 Monaten, haben heute, ich habe vorhin noch nachgezählt, uns schon unsere 33. Folge mit den ganzen Tourfunk-Etappen. Geiles Ding, also ganz ehrlich, für mich gehört es zu diesem Radsportjahr, also eine ganz persönliche Story, für mich gehört es zum Radsportjahr dazu.
Absolut. War, macht Spaß.
Jetzt schnell weiter.
Thema Lowlights.
Ist nicht ganz so weit von unserem Podcast Thema Ausrutscher anzukommen. Ja, hau raus.
Wer startet? Ich. Mein Lowlight war tatsächlich das WM-Rennen oder die ganze WM-Folge. Ich habe es jetzt schon immer wieder gesagt, umso weiter man wegkommt von dem Rennen, also zeitlich, umso furchtbarer wurde es. Man schaut sich an, was da los war, wie viel es geregnet hat, wie kalt es war. Die Fahrer konnten nicht ihre Leistung bringen, die sie eigentlich bringen könnten. Für mich ein Lowlight einfach. Sollte man nicht machen, in so einer Gegend dann ein WM-Rennen zu veranstalten.
Ja, es war nicht hübsch anzusehen. Aber trotzdem irre spannend, kann man nicht sagen.
Absolut, auch soll
und
nicht.
Und trotzdem war gute Stimmung. Also, das ist halt das Ding. Ja. Du hast dort auch ein Tour de France Opening gehabt, mit geiler Stimmung, die WM wieder mit geiler Stimmung. Warum sollst du das nicht belohnen? Klar, Wetter kannst du so ein bisschen kalkulieren, dass das halt so der Jahreszeit meistens schlecht ist.
Also ich will auch nicht den Sieger herabstufen oder irgendwas. Ich hätte nur gern die ganzen Topfahrer, die man 2 Wochen später in viel, viel besserer Form alle gesehen hat, als bei diesem Rennen, hätte ich gern in den guten Bedingungen gesehen, dass sie sich ein richtiges Rennen liefern.
Das stimmt, Thomas. Oder dann mache ich weiter. Ja, mein Ausrutscher hat mit Autos zu tun. Wir hatten es ein paar Mal schon im Podcast auch angesprochen, gerade während den Rennen. Viele Autounfälle oder zumindest beinahe Unfälle tatsächlich in den Rennen selbst, dass mit den Autos zum Glück dann nicht allzu viel passiert, zumindest mit den Fahrern und den Menschen, die drin saßen. Wenn, dann war es nur Blechschaden. Aber tatsächlich ist dann so gerade in den letzten Wochen nochmal relativ viel in den Trainings passiert. Und da gab es einige, Domenico Pozzovivo, Letizia Paternoster, Vittorio Bussi und einige Nachwuchsfahrer haben jetzt zuletzt echt schwere Crashes gehabt, muss total operiert werden. Deswegen ist für mich so ein bisschen, ja, dass Autounfälle in diesem Jahr extrem zugenommen haben. Italien hat es schwer gebeutelt, die Italiener wollen auch dagegen vorgehen. Der italienische Fahrerverband will versuchen, aktuell darauf ein bisschen aufmerksam zu machen. Finde ich eine sehr gute Initiative, um da einfach mal ein bisschen Sensibilität bei den Autofahrern hervorzurufen. Und das ist nicht nur dann natürlich im Profi-Radsport, sondern da kriegt man es dann natürlich mit. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich dann ja auch im Amateurradsport sehr, sehr viele Unfälle gibt mit Autos zurzeit. Und das ist eine schlechte Entwicklung.
Ja, definitiv. Mein Lowlight ging nicht ganz ähnlich, aber so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ein Lowlight war für mich die Verletzung von Wout van Aert bei der Tour de France. Einmal bei diesem Zeitfahren, irgendwie so ein junger Fahrer, da musste man da die Verletzung sein am Anfang. Oder war jetzt im Endeffekt auch wirklich schwerwiegend. Das war wirklich auch so ein Ding, wo man so in der Freude ist. Die ganzen Zeitfahrer sieht so viele gute Zeiten und war auf gutem Kurs und dann da in der Kurve blöd weggerutscht. Die große Oberschenkelverletzung, die dann, ich glaube, noch eine Infektion danach, dann musste er nochmal ins Krankenhaus und so alles. Das war eine doofe Sache. Und damit angereiht vielleicht auch noch von Thibaut Pinot das Aus, auch noch bei der Tour de France. So, das sind immer die Sachen, die...
Emotional auf jeden Fall,
ist sehr das Lowlight des Jahres vielleicht, ja.
Ja.
Das sind immer, finde ich, die Sachen, da, wenn du so hyped bist von der Tour und gerade so deine Stimmung immer besser wird durch die Etappe und du findest alles immer geiler und auf einmal, das machst du den ganzen Tag, finde ich, dann immer kaputt. Da bist du abends und kannst dich eigentlich gar nicht mehr über das geile Rennen freuen. Aber gut, leider wird es das immer wieder geben. Ja.
Was gute Neuigkeiten sind, Wout van Aert steigt wieder ins Trainingslager ein jetzt bei Jumbo Visma.
Er hat das Zitat da nochmal dazu gesagt, jetzt im Interview, er hat sich lebendig verbrannt gefühlt dabei.
Ja.
Es ist also, Wahnsinn.
Übler Sturz. Maximilian Schachmann ist an der gleichen Stelle noch gestürzt. Zum Glück nicht so schwer wie Wout van Aert. Deshalb, lass uns weitergehen.
Zu den Lachern.
Lacher. Ich, oh Gott, eine halbgare Kategorie, die ich da eingeführt habe.
Ja, vor allem da war ich ja am schlechtesten vorbereitet, weil mir fällt einfach nichts ein. Wahrscheinlich denke ich mir jetzt, wenn wir nachher die Aufnahme beendet haben, fallen mir noch viele Sachen ein. Eins hätte ich. Das Interview bei der Tour de France mit der Freundin von Emanuel Buchmann, wo er von der ARD so ein bisschen gefragt wurde, ja, er wirkt immer so ein bisschen verschlossen und ein bisschen introvertiert und sonst wie er denn so im Freundeskreis auch so ist. Und dann meinte sie nur ganz trocken, nö, das ist eigentlich, oder nee, was hat sie gesagt so? Weil man muss ihn nur kennen, so sinngemäß. Oder ich glaube, da ist er eigentlich nicht so. Also so ein bisschen durch die Blume, das liegt eigentlich nur an euch Journalisten. Sonst ist eigentlich ganz cool.
Das halte ich aber für eine dreiste Lüge.
Ich hätte jetzt schwören können, dass Thomas nochmal mit der 8000-Watt-Frage kommt.
Ja. Ich hatte es ja auch kurzzeitig gedacht, aber das dachte mir, das war zu offensichtlich.
Ist es dein Lacher, Ben?
Mein Lacher hat da tatsächlich nichts mehr zu tun, sondern mein Lacher geht nochmal zum Münsterland Giro. Auch das haben wir hier in der Folge schon mal ausführlicher besprochen. Ex-Teamkollege von unserem Studiogast heute, von Max Kanter, Max Walscheid, hat damals gegen Senechal die Faust ausgepackt.
Hey you!
Hey you! Ja, gab kleine Rangelei auf der.
Aber andersrum war es, oder? Senechal hat die Faust ausgepackt.
Was habe ich gesagt? Ich habe es falsch rum gesagt.
Sehr gut, einfach mal Max Walscheid noch was mit andichten. So.
Nein, Max Walscheid konnte nichts dazu. Ja. Der wurde angegriffen. Habe ich falsch rum gesagt. Tut mir leid, lieber Max Walscheid, ich hoffe, er verzeiht es mir.
Das finde ich noch mehr ein Lacher.
Auf jeden Fall gab es eine Meinungsverschiedenheit auf der Zielgerad, gab eine kleine Rangelei, alles eigentlich radsporttechnisch aus unserer Sicht dann noch okay, aber im Interview danach wurde Max Walscheid angegriffen, gab danach die Entschuldigung, ich glaube, alles wieder okay. Aber auf jeden Fall ein Lacher, auch ein bisschen erstmal ein Schock, dass sowas passiert, aber ich glaube, im Nachhinein kann man trotzdem drüber lachen.
Mein Lacher hat viel mit Respekt zu tun, und zwar mit Thomas de Gent. Wie er bei der Tour gefragt wurde, warum er nochmal ausgerissen ist an dieser letzten Bergetappe nach Val Thorens, so wie ich das im Kopf habe. Und er einfach nur gesagt hatte, dass er mit seinem Kumpel Tim Wellens nochmal ein Bild haben wollte, auf dem er alleine gefahren ist. Generell schon einige Ausreißversuche, auch davor hat er gesagt, ja, hinten ist ihm einfach zu stressig dann auch. Und dann ist er ausgerissen, vorne mitgefahren.
Das ist geil.
Wilder Typ, super Fahrer. Also Respekt vor seinen Leistungen, dass er sich sowas erlauben kann, überhaupt aus Spaß mal bei einer Tour de France-Etappe anzugreifen.
Ja, das war vielleicht das.
Da würde ich vorletzten Etappe.
Das war dann vielleicht auch fast der Post vielleicht des Jahres. Ja. Dieses Bild, das er gepostet hat, so nur ausgerissen, weil er wollte einmal noch das Foto mit seinem Kumpel haben. So, der Vollblutradfahrer, das ist doch geil.
Ja, dann schauen wir mal, was unser Gast heute gesagt hat, oder?
Oh, es klopft an der Tür.
Willst du wieder so schlecht schauspielen, Thomas?
Was?
Und der hat extra das Handy ausgelassen.
Ja. Da keine Spiel, Ahnung,
keiner versteht, der nicht die letzte Folge mit Pascal Ackermann gehört hat. Was ihr tun solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Also Max Kanter hat uns diesmal nicht angerufen, sondern wir haben ihn angerufen und haben mit ihm ein bisschen gequatscht über seine noch junge Karriere, über den Schritt ins Profiteam bei Sunweb. Und dann hören wir doch mal rein, was er uns da alles so erzählt hat. Servus Max. Es ist wunderschön, dass du uns zugeschaltet bist im heutigen Podcast. Wir müssen, glaube ich, eine kurze Vorstellung machen. Max Kanter, dein Name, hast einiges erreicht in den vergangenen Jahren. Ganz oben, 2018, der zweite Titel U23 Deutscher Meister, also zweimal U23 Deutscher Meister bist du geworden, hast bei den Nachwuchsrennen ordentlich für Furore gesorgt, warst da Zweiter bei der U23 Flandern-Rundfahrt, hast eine Etappe bei der Tour de l'Avenir gewonnen. Also ein richtig gutes Nachwuchstalent, das wir da am Telefon heute haben. Und freut uns, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Und ich freue mich immer, wenn ich auch mal in den öffentlichen Medien über den Radsport reden kann und auch mal Einblicke für andere Leute da geben kann.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Reden wir mal über Radsport. Ich muss sagen, es klingt eigentlich für dein Alter, du bist jetzt nicht mehr in der U23, aber du bist auch erst 22 Jahre. Es ist eigentlich für dein Alter, das, was Lukas gerade aufgezählt hat, schon eigentlich eine ganz stolze Aufzählung, ne? Wenn man so jung schon sowas von sich behaupten kann, ganz gut. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Wenn wir richtig informiert bin, wir haben dich bei den Jungs vom Besenwagen-Podcast, warst du schon mal, da haben wir ein Interview gehört, da hast du erzählt, du bist zum Radfahren über einen 6-Sekunden-Test in der Schule damals gekommen, kommst aus Cottbus. Wie alt warst du denn da?
Oh, zu dem Zeitpunkt hatte ich damals noch Fußball gespielt, aber ja, der Brandenburgische Radsportverband hat damals immer Scouting-Wettbewerbe oder so ein Scouting in der Schule gemacht. Und ja, da war ich halt dann ganz gut und ja, mir hat es auch irgendwie Spaß gemacht, so ein bisschen an meine eigene Limit zu gehen. Und ja, dann hat sich halt irgendwie das so entwickelt, dass ich mal mit meinem Opa und meinem Cousin zum Probetraining gegangen bin. Und dann hat sich halt irgendwie daraus langsam so eine Leidenschaft entwickelt und ich hatte auch zum Glück immer eine schöne Trainingsgruppe und das hat mir halt richtig Spaß gebracht.
Das wollte ich gerade fragen. Also ich selber habe tatsächlich auch Fußball als Kind gespielt und bin dann irgendwann mit 12, 13 oder sowas mal die ersten Male ein bisschen in Richtung Radsport gegangen und hab da ein bisschen was ausprobiert, nie auf einer professionellen Ebene. Aber ich frage mich, wie kann man sich als Kind oder als so junger Mensch dann motivieren und zu sagen, okay, Radsport mache ich auf so einer professionellen Ebene, wo man dann doch für sich stundenlang auf dem Rad verbringen muss, während die anderen zu mehreren auf dem Fußballplatz mit dem Ball spielen können. Wie geht das zusammen?
Ich denke, dass ganz wichtig das Umfeld ist, also familiärer Umfeld, aber auch Schule. Ich war ja dann auch mit dem Schritt auf die Sportschule halt, ja, da konnte ich halt Schule und Sport ganz gut vereinen und ich denke, das ist ganz wichtig, auch ja, dass das schulische Ausbildung zu kombinieren mit dem Sport halt.
Nochmal ganz kurz die Frage, du hattest ja diesen Test damals in der Schule. Wie alt warst du, als der 6-Sekunden-Test gemacht wurde oder als du so wirklich angefangen hast, Rad zu fahren?
Ich denke, da war ich so 11, 12 Jahre alt.
Und 12 Jahre, ich meine, das ist jetzt vielleicht, ja, wenn man sich vorstellt, von 12 bis 18 oder so bist du oder bis irgendwann dann später, bis du dann U23 Meister wurdest, ist auch eine Zeit, wie gab es da mal Probleme, dass man da sagt, vielleicht durch die Pubertät oder durch was weiß ich was, andere fangen irgendwann an zu rauchen oder gehen auf Partys oder was weiß ich was. Du wirst ja auch mal auf Partys gegangen sein, bestimmt, aber wie bleibt man da bis 18, 19, 20 Jahre so dabei bei so einem Sport, dass man da nicht mal die Lust verliert? Oder gab es vielleicht auch mal Zeiten, wo du sagst, wow, ist gerade Radfahren mehr so, du musst es machen oder war es wirklich immer so, du hattest immer Bock?
Nein, also am größtenteils hatte ich mich ja damals dafür entschieden, weil mir das Spaß bringt. Und da kann man halt auch über so Sachen wie ja feiern gehen und so auch mal drüber wegsehen. Und ich meine, das gehört halt zum Sport dazu, dass man halt ja motiviert und konzentriert arbeitet auf seine Ziele. Und ja, meistens zahlt sich das auch irgendwann aus.
Aber wir sind ja hier unter uns. Was ist deine größte Jugendsünde aus dieser Zeit?
Oh, meine größte Jugendsünde, das ist schwer zu sagen, ja. Ich muss halt ehrlich zugeben, dass ich wirklich selten...
Schwer zu sagen, oder?
Und ja, ich war halt immer motiviert und deshalb Alkohol und so war eigentlich auch immer im größten Teil ein Tabuthema für mich.
Also so diszipliniert da, auch in der Jugend die ganze Zeit.
Auch in der Sportschule, wo eigentlich nur junge Sportler zusammen sind, da kommt man bestimmt auch mal auf die eine oder andere dumme Idee.
Ja, aber im größten Teil war es eigentlich so, dass man sich halt zusammengerissen hat und man halt auf die Ziele hinabgearbeitet oder langsam aufgearbeitet hat und dann ja kam die Versuchung halt nicht so zustande und jeder hat sich gegenseitig motiviert und ja, dann gab es sowas halt nicht.
Klingt ziemlich produktiv. Jetzt würde es mich auch mal interessieren, klar, als Profi kennt man da die Strukturen viel mehr, aber irgendwann, wenn wir jetzt mal wieder zum Rad kommen, zum Sport, so der Einstieg ist, man ist irgendwann Juniorenfahrer und irgendwann wird man da ein Stagiaire. Im Endeffekt ist es, ja, wenn man es googelt, vielleicht wörtlich fast am ehesten wirklich mit Praktikant zu übersetzen. Vielleicht kannst du mal Leuten erklären, die das nicht genau wissen, die Strukturen genau kennen. Was bedeutet Praktikant oder Stagiaire in einem Team zu sein?
Ja, also als Stagiaire wird man halt von einem Team gescoutet oder eingeladen. Und dann fährt man halt verschiedene Rennen mit dem Team und das sind halt meistens keine World Tour Rennen, sondern das sind halt etwas niedrigere Rennen, so wie HC-Rennen. Und dann kann man halt einen Einblick in die Struktur des Teams gewinnen und halt auch natürlich viel lernen von den erfahrenen Profis. Damals, als ich meinen ersten Stagiaireinsatz hatte, war es natürlich besonders schön für mich, weil da waren Leute wie Roy Kovas und John Degenkolb dabei. Und ja, das waren sozusagen auch einer meiner Idole, vor allem John Degenkolb. Und ja, dann auf einmal bin ich halt mit ihm zusammen Rennen gefahren. Und das Schöne war halt, dass er dann am letzten Tag auch noch die letzte Etappe gewonnen hat. Und dann konnte man sozusagen zusammen ein bisschen einen Erfolg feiern. Und ja, so kann man halt einfach Erfahrungen sammeln und ja, das war halt eine wunderschöne Erinnerung für mich und da blicke ich auch gerne hin zurück.
Wenn man es jetzt mal vergleicht mit Praktikant, was das bei uns im Job in der Medienwelt heißt, ist meistens derjenige, der so, naja, ich will es jetzt nicht sagen ausgenutzt, aber man bekommt relativ wenig Geld, arbeitet aber trotzdem eigentlich fast schon dasselbe wie andere Redakteure auch. Vielleicht muss man ab und zu mal einen Kaffee kochen. Wie kann man sich das im Radsport vorstellen? Muss man da auch irgendwie dann so den Drecksjob machen? Fährt man die ganze Zeit im Wind für die anderen? Oder was ist da die Aufgabe eines Praktikanten?
Also damals bei mir war es eigentlich so, dass ich halt noch ziemlich jung war und das Team mir halt eigentlich die Chance bieten wollte, einfach viel Erfahrung zu sammeln. Und ja, dann war ich halt zu dem Rennen angereist und die Fahrer, die haben mich auch nett aufgenommen und ja, wir sind halt dann verschiedene Trainingsausfahrten gefahren und dann in dem Rennen haben die mich halt auch unterstützt, so wie ich sie halt unterstützt habe. Und am letzten Tag habe ich halt auch eine wichtigere Rolle bekommen, dass ich halt angefangen habe, auch mal mitzuchasen. Und ja, so wächst man halt in seine Aufgaben hinein. Man versucht halt, das Team so gut wie möglich zu unterstützen, so wie das halt auch eigentlich der Praktikant im normalen Leben macht. Klar gibt's halt dann auch Aufgaben, die man halt nicht so toll findet, aber das ist im Radsport
zum Beispiel?
Genauso wie im normalen Leben.
Zum Beispiel, was ist das Pendant zum Kaffeekochen? Ja,
das ist schwierig zu sagen. Ich meine, jeder Teil des Teams ist extrem wichtig. Und im Endeffekt, wenn man seinen Kaffee nicht bekommt, arbeitet vielleicht der eine auch nicht so gut. Also ja, jeder Teil des Teams hat seine gewisse Aufgabe und ob jetzt nun der eine das Rennen gewinnt oder der andere eine Flasche holt, am Ende fährt man gemeinsam ein Rennen und will gemeinsam Ziele erreichen.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, so zur Struktur oder auch zu, keine Ahnung, vielleicht Stichwort Vertrag. Wenn man bei dem Bild des Praktikanten bleibt, ein Praktikant ist oft der auch wirklich schlecht bezahlt ist, der im Endeffekt keine Sicherheit hat. Man macht da oft so ein bisschen vielleicht Draufzahlgeschäft, so man investiert. Wie ist das im Radsport? Ist das schon so, dass man da schon auch wirklich ein bisschen von leben kann? Also bekommt man da schon was? Oder ist das wirklich so, nee, das ist so das Investment, das man selber noch setzen muss, um dann einen Vertrag zu bekommen? Wie ist da diese Unsicherheit so quasi als Fahrer?
Für mich stand eigentlich damals im größten Teil die Erfahrung, also einfach die Erfahrung zu gewinnen, wie es ist, solche Rennen zu fahren. Und da habe ich halt weniger auf das Geld geschaut, sondern eher einfach auf das, was es mir was bringt. Und ich denke halt, dass gerade wenn man jung ist, dass das halt der Vordergrund sein sollte.
Aber das heißt, man kriegt so ein bisschen Geld vom Team oder geht es dann nur über Preisgelder oder wie läuft das Ganze ab?
Als Stagiair kriegt man meistens nur Preisgelder, in Anführungsstrichen nur. Also ich meine, bei den Rennen, die wir dann da gefahren sind, das war halt auch schon höhere Preisgelder, die man halt gewohnt ist.
Aber man bekommt zumindest mal ein schönes Rad gestellt, hoffe ich doch, oder?
Das ist Thomas am wichtigsten.
Ja, genau. Also man kriegt dann sozusagen das Profirad. Und für mich war das halt, ich kam damals von dem LKT-Team, wo wir auch gute Räder gefahren sind. Aber das war halt dann nochmal schon was anderes, dann halt das Beste vom Besten zu bekommen. Und ja, das war halt eine besondere Erfahrung für mich und ich hatte mich natürlich auch darauf besonders gefreut.
Also da werde ich direkt schon wieder neidisch. Ich muss auch sagen, ihr habt im
Team... Thomas schickt morgen die Bewerbungen raus an alle Teams, ob er da auch als Praktikant arbeitet.
Ich will auch keinen Preis geben. Ich will nur die Räder fahren. Das würde mir schon komplett reichen, um ehrlich zu sein. Ihr habt ja da auch, kann man da ruhig mal sagen, bei euch im Team auch wirklich ganz schöne Räder, finde ich, um ehrlich zu sein. Dann schauen wir mal weiter. Du hattest dann deine Zeit im Development-Team, warst dann U23-Meister zweimal und dann hast du, ja, ich glaube, circa vor einem Jahr deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dann war es im Endeffekt ein bisschen, wir können es schon mal vorwegnehmen, du hattest deine Verletzung bis im Jahr 2019 wahrscheinlich weniger gefahren, als du Anfang des Jahres dachtest. Meine Frage, ich habe ein Video gesehen, da sagst du, es war Anfang 2019, du meinst, dein Ziel für dieses Jahr ist, möglichst viel mitzunehmen und auch möglichst viel lernen von älteren Fahrern. Es lief die Saison sicherlich anders, als du es geplant hattest. Wir kommen gleich zu deiner Verletzung. Aber wie viel von diesem Ziel, möglichst viel mitzunehmen und zu lernen, konntest du denn trotzdem vielleicht umsetzen dieses Jahr?
Um ehrlich zu sein, 100%. Ich denke, auch wenn man schlechte Phasen im Leben hat, kann man daraus immer was lernen. Und ich denke eventuell, dass ich mehr gelernt habe sogar, als ich hätte lernen können, wenn ich die Saison einfach ohne Probleme durchgefahren werde.
Krass. Ja, das ist so, vielleicht ist das so der Spirit, den man braucht so. Aus so einer Zeit immer wieder das Beste mitzunehmen. Stark, finde ich, ehrlich gesagt. Aber dann kommen wir jetzt mal zu deiner Verletzung. Es ist ja oft nicht, also im Internet findet man oft nicht alles so einfach raus. So wie es wir jetzt gelesen haben oder auch gehört haben, die Verletzung kam im Endeffekt durch eine Veränderung an deiner Sitzposition. Wie kann man sich das vorstellen, beziehungsweise ganz konkret, was wurde da geändert?
Naja, das Problem war, dass wir halt eine komplette neue Radmarke bekommen haben. Und ja, dann kamen halt mehrere Sachen zusammen, dass ich halt falsche Muskulatur belastet habe. Und dann hat sich das halt auf verschiedene Schmerzen in meinem Körper ausgelegt.
Aber wie gibt's das heutzutage noch, wo so viele Profis und Wissenschaftler rund um diese Räder tüfteln, dass man da irgendwie dann in der falschen Position sitzt?
Ja, ich meine, das kann halt einfach passieren. Das war im Endeffekt, kann man es Pech nennen oder ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich die Probleme auch gehabt, hätten wir das Rad nicht geändert. Im Endeffekt blicke ich da eigentlich nur noch positiv drauf zurück und schaue jetzt in die Zukunft und ja, habe halt daraus gelernt, weiß jetzt, worauf ich achten muss und versuche einfach daraus so viel Erfahrung wie möglich mitzunehmen.
Dein inzwischen Ex-Teamkollege Leonard Kemner, der hatte eine ähnliche Situation, als er zu den Profis gekommen ist, musste da auch erstmal aussetzen. Er hat danach gesagt, lieber wäre er noch ein Jahr weiter U23 gefahren. Das ist aber nicht was du jetzt im Nachhinein bereust, dass du dann in die World Tour gegangen bist.
Nein, im Endeffekt nicht, weil ich ja, meine letzte Saison im U23-Bereich war ja ziemlich konstant und stabil und ich denke, das war der nächstlogische Schritt, dann in die World Tour zu gehen. Deshalb bereue ich das nicht und denke auch nicht, dass es zu früh war.
Also, aber um jetzt mal, wie du sagst, auch positiv und vorauszublicken, du kannst jetzt heute sagen, du bist wieder 100% fit. Hast da keine Probleme mehr irgendwo.
Ja.
Das ist schon mal gut. Dann würde es mich nämlich auch interessieren, jetzt ist ja eigentlich so die Zeit, Oktober, November, Dezember, sage ich mal, Stichwort Off-Season. Jetzt bist du ja 2019 gar nicht so viel gefahren, wie du vielleicht vorhattest Anfang des Jahres oder geplant hattest. Hattest du jetzt eigentlich überhaupt eine wirkliche Off-Season oder hast du vielleicht jetzt auch einfach gesagt, nee, du trainierst durch oder wie war das bei dir die letzten Wochen?
Also das Team und ich, wir haben darüber gemeinsam geredet und wir hatten im Endeffekt dann entschieden, nach China 2 Wochen Pause zu machen. Einfach weil es auch eine mentale Belastung ist, so lange mit einer Verletzung zu kämpfen. Und da hat das Team halt auch auf die Zukunft geguckt und versucht, mir einfach die Zeit zu geben, um auch mental wieder ready da zu sein, nächstes Jahr voll anzugreifen.
Da ist Sunweb ja generell sehr vorsichtig, was den Nachwuchs angeht. Wie erlebst du es? Es wirkt schon so, als wäre Sunweb so eine der absoluten Anlaufstellen, vor allem für den deutschen Radsportnachwuchs.
Ja, also das Team spricht ja auch ganz deutlich aus, dass sie den deutschen Nachwuchs fördern wollen. Sie sind sehr interessiert an den deutschen Radsport und wollen das auch in Zukunft weiter fördern. Und ich denke auch, wenn man schaut, wie viele deutsche Fahrer in den letzten Jahren hochgekommen sind aus Kontinentalteams, aber auch aus Nachwuchsteams, so wie unserem, sieht man halt, dass es auch was bringt.
Ja, du hast angesprochen, man kann es ja einfach mal sagen, die letzten 3 Jahre, zweimal davon du, wurde in Sunweb Fahrer U23 Meister, 2019 noch Leon Heinschke. Für viele ist Sunweb dann im Endeffekt ja auch fast schon wie ein Sprungbrett, kann man dann auch sagen, um es vielleicht weiter noch vorauszublicken. Also viele absolute Topfahrer sind dann auch vielleicht nochmal den nächsten Schritt gegangen. Sunweb hat für dich wann war das, glaube ich, im August oder so, habt ihr den Vertrag nochmal verlängert, obwohl du die Saison lange verletzt warst. War das für dich nochmal so ein Vertrauensbonus oder war das für dich vielleicht nochmal ein Zeichen, ja, das Team steht auch zu dir, obwohl die Saison vielleicht ein bisschen schwieriger war, dass sie trotzdem direkt den Vertrag bis 2021 verlängern?
Ja, definitiv. Also da hat das Team mir gezeigt, dass sie Interesse an mich als Fahrer, aber auch Vertrauen in mir haben. Und ich denke, gemeinsam haben wir die Zeit der Verletzung gut genutzt und versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich denke, jetzt sollten wir einfach positiv in die Zukunft schauen und gemeinsam auf unsere Ziele hinzuarbeiten.
Ja, für viele, ich habe es gerade schon gesagt, war Sunweb dann sowas wie ein Sprungbrett, weil sie dann doch noch zu den vielleicht absoluten Top-Teams gegangen sind. Wie siehst du da deine Zukunft im Team?
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal meinen Vertrag und ich denke, den werden wir auch so beibehalten. Was danach kommt, das steht natürlich immer in den Sternen, wie man so gut sagt. Das kann man ja heutzutage noch nicht sagen, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Team länger zu arbeiten.
Die Richtung vom Team stimmt ja zumindest mal, wenn man so die Verpflichtungen und die Entwicklungen des letzten Jahres vor allem anschaut. Wie ist die Situation im Team? Tom Dumoulin ist weg. Es scheint schon so, als wird alles Richtung Klassikerfahrer gehen. Und da bist du ja durchaus prädestiniert dafür.
Ja, Also auf jeden Fall muss man sagen, dass wir nächstes Jahr ein relativ junges Team haben. Ich denke, dass wir viel Erfahrung sammeln müssen, aber ich denke, dass wir auch in unsere Aufgabe hineinwachsen werden. Und ja, wie gesagt, wir haben ja auch einige gute neue Transfers gemacht. Und ja, im Endeffekt muss man halt sehen, wie das alles zusammenkommt. Ich meine, Rennen gewinnen, das kommt halt nicht von der Hand. Und wir sind alle super motiviert, arbeiten auf unser Ziel hin und ja, dann werden wir halt sehen, wie alles aufgeht.
Jetzt mal Butter bei die Fische, auf die Ziele hin. Kannst du schon mal was verraten? Was für Rennen fährst du denn zum Beispiel nächstes Jahr? Oder was sind so deine Ziele, Highlights vielleicht schon für 2020?
Der Plan ist, dass ich in Australien anfange und danach sehen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt nächste Woche Trainingslager und da werde ich mehr mitbekommen.
Dein also großes Ziel ist ja Mailand-Sanremo. Da hat man wahrscheinlich mit einem Matthews zu kämpfen, oder? Als Konkurrenzkampf.
Naja, mehr oder weniger ist das ja kein Konkurrenzkampf. Ich meine, wo Michael Matthews steht, da will ich irgendwann mal hinkommen. Oder das ist halt einer meiner Ziele. Und mit ihnen mich jetzt zu vergleichen, das würde ich nicht wahren.
Jetzt haben wir gerade schon so viel über Nachwuchs auch gesprochen. Wir hatten es in ein paar Podcast-Folgen über diese Saison 2019 schon öfter mal den Eindruck gewonnen, dass dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen das Jahr der Jungprofis waren. Stichwort Egan Bernal, Toursieg, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar. Super viele sehr junge Fahrer haben dieses Jahr echt für Furore gesorgt. Wie würdest du das einschätzen? Ist das was nur dieses Jahr als Phänomen aufgetreten ist? Oder siehst du es vielleicht auch so, dass wirklich der Trend zu den jüngeren Fahrern geht, die schon mit sehr jungem Alter auf absoluten Top-Level mitspielen?
Ich denke, das muss man in den nächsten Jahren sehen. Aber wie man sieht, können auch junge Fahrer auf Top-Level mitfahren. Aber ich denke dennoch, dass es sehr wichtig ist, erfahrene Fahrer zu haben, die ihre Erfahrung halt mit den jüngeren Fahrern teilen. Und ich meine, im Endeffekt braucht jedes Team einen Captain und ein junger Fahrer kann nicht direkt Captain sein, weil dazu fehlt halt leider auch einfach die Erfahrung. Und ja, die Erfahrung gewinnt man halt, wenn man Rennen fährt. Und ich meine, wenn ein 32-jähriger Profi, weiß ich, wie viele Rennen in der Saison bestreitet, dann hat er natürlich mehr Erfahrung als ein junger Fahrer.
Aber du hast es ja so mitbekommen, dann bist du ja auch gegen all die Leute in der Jugend gefahren. Ist schon eine riesen Stärke, die da von unten im Moment nachkommt. Kannst du erklären, woran das liegt? Also gab es irgendwie vom Training, ist das irgendwie neuer, wenn du so mit älteren Fahrern redest, trainieren die anders? Also gibt es da irgendwie Unterschiede inzwischen?
Ich denke eigentlich im größten Teil eher nicht. Ich denke, dass halt eventuell jetzt einfach auch, ja, ich meine, ein Fahrer wie Remco Evenepoel, das ist halt, man muss halt so sagen, das ist ein Supertalent. Ich meine, was der in seinem Alter leistet, davon träumen viele in ihrer ganzen Karriere und ich bin mal gespannt, wie das mit ihm weitergeht.
Den haben wir tatsächlich bei der Deutschlandtour sowas Ähnliches gefragt. Da hat er einfach nur ganz locker geantwortet, ja, er isst und trinkt und schläft eigentlich auch nur wie alle anderen.
Anscheinend macht er viel richtig.
Im Endeffekt wird das so sein, ja.
Aber das machst du sicherlich auch. Hoffe ich doch mal. Eine Person, auf die ich dich noch gerne ansprechen würde, wo man zumindest, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert zu deiner Person, wirkt es, als sei es eine relativ wichtige Person für dich. Sebastian Deckert ist, glaube ich, im selben Jahr auch dann im Endeffekt zu Sunweb gekommen wie du. Wie lange kennt ihr euch schon und wie wichtig würdest du seinen Einfluss jetzt auf deine Laufbahn bisher einschätzen?
Ja, also ich arbeite mit Sebastian jetzt seit dem ersten Jahr U23 zusammen. Wir waren damals zusammen beim LKT-Team Brandenburg. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich wusste nicht, dass er Trainer im Development-Team wird. Er wusste natürlich, dass das Development-Team mit mir spricht, aber es stand auch bis August nicht fest, ob ich dann hingehe. Und dann irgendwann habe ich auf einmal mitbekommen, dass Sebastian Deckert irgendwie in so einem May-Ordner stand und dann war ich ganz überrascht und habe ihn natürlich darauf angesprochen und dann habe ich mich natürlich schon gefreut. Ich meine, dann hatte ich schon mal eine Bezugsperson, mit der ich ein ganz gutes Verhältnis hatte. Und ja, in den letzten Jahren war er immer mein Trainer und ich meine, so schlecht kann es ja nicht laufen.
Läuft gut soweit. Ja. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, ja, verdammt, jetzt steht der Quälgeist schon wieder da vor der Tür und sagt, hier, nächstes Intervalltraining, den Berg hoch.
Ich denke, das Schöne bei uns im Team ist, dass ja, die Fahrer ein gutes Verhältnis zu ihren Trainern haben und ja, die Fahrer auch ein Mitspracherecht haben, ja, übers Training und ja, dass es ein eher Miteinander ist als ein, ja, du musst das machen und du musst das machen.
Ja, spannend. So, jetzt will ich mal, um vielleicht einen harten Cut zu machen, wir haben, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, wir machen das immer mit Interviewgästen. Wir haben es bisher erst einmal gemacht, aber wir wollen es öfter machen, wir wollen es etablieren. Das Social-Media-Zeugnis. Da haben wir natürlich auch bei dir ein bisschen recherchiert. Du bist natürlich auch wie, ich glaube, jeder Mensch in auf wahrscheinlich fast auf der Welt mit Smartphone auf Instagram unterwegs. Da finde ich, der erste Eindruck natürlich sind coole Posts dabei. Ich glaube, ich finde so ein bisschen, man merkt so ziemlich genau den Zeitpunkt, ab wann du den Profivertrag unterschrieben hast, weil dann einfach die Bilder qualitativ besser geworden sind, also richtig schöne Hochglanzbilder und schöne Porträts und so weiter, so richtig von schönen Fotografen, hast einige coole Fotos mit Medaillen im deutschen Meisterschaftstrikot, das ist echt top. Ein bisschen müssen wir aber trotzdem festhalten, wir müssen dich da so beim Social-Media-Zeugnis, da steht bei mir nachsitzen, da ist noch relativ wenig. Jetzt bist du in einem Alter, das ist, naja, das perfekte Instagram-Alter, aber die Posts, naja, die kommen noch nicht so regelmäßig, sage ich mal. Das ist so einmal im Monat vielleicht mal ein Post. Was bist du nicht so der Social-Media-Typ?
Ja, ich versuche eigentlich nicht jede Kleinigkeit aus meinem Privatleben zu posten. Ich denke, dass man auch immer ein bisschen trennen sollte zwischen Sport und Privatleben. Und ja, da bin ich halt einfach nicht der Mensch dafür, dass man alles posten muss.
Da wollen wir dir trotzdem so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Geht nicht tief. Ich habe nur dann auch noch weitergelesen, dass du auf deinem Sunweb-Profil, auf der offiziellen Sunweb-Seite, hast du auch so einen kleinen, ja, wie man es kennt,
Steckbrief.
Da steht bei deiner Lieblings-TV-Show, steht einfach nur Netflix. Das ist so, wie wenn wir im Journalismus Quelle Internet angeben würden. Also da müssen wir auf jeden Fall genauer wissen. Max, was schaust du auf Netflix denn?
Ja, ich schaue viele Filme, aber ich schaue auch einige Serien. Welche Serie habe ich als letztes gesehen? Das muss ich kurz überlegen. Oh. Ja, ich habe The Walking Dead auf jeden Fall durchgeschaut. House of Cards. Ja, da waren schon einige Serien dabei. Ich meine, nach dem Training hat man natürlich viel Zeit, auch mal zu entspannen. Und das ist halt ein guter Ausgleich, weil beim PlayStation-Spielen, wenn man dann FIFA spielt, dann ist man halt auch manchmal ein bisschen ehrgeiziger. Und ja, dann kann man das nicht jeden Tag.
Da kann man nicht so gut entspannen.
Sehr gut, da hast du uns die nächste Frage schon vorweggenommen, weil bei einer der Hobbys war, glaube ich, auch PlayStation gestanden. Das fanden wir auch ein bisschen unspezifisch, aber wir hören, du bist ein FIFA-Zocker.
Ja, ich bin ein FIFA-Zocker, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
Okay, dann jetzt eine Frage unter FIFA-Spielern. Welches Team nimmst du? Bist du so ein Realnehmer, der immer Real Madrid einfach nimmt, so immer das allerbeste Team so? Oder welches Team willst du beim FIFA spielen?
Um ehrlich zu sein, nehme ich oft den BVB, weil ja, ich mag, wie die mit ihren Spielern arbeiten. Ja, die nehmen auch junge Talente und versuchen, die auch langsam aufzubauen. Und ja, da fühle ich mich manchmal so ein bisschen, wie kann man das beschreiben, ja, verbunden zu.
Dass du dir jemanden hineinversetzen kannst?
Wie bei Sunweb auch. Ja, Sunweb genau. Ist der BVB des und, Radsports, das halten wir fest.
Ja, so in der Art kann man das eigentlich schon bezeichnen ein bisschen. Ich meine, sie versuchen Talente hochzubringen und die dann langsam aufzubauen. Und ich denke, dass der BVB das auch macht.
Aber es ist hoffentlich nicht so bei euch gerade wie die Situation beim BVB, dass die ganzen Trainer in Frage stehen und nichts läuft.
Nee, ich denke nicht.
Das ist doch schon mal eine positive Nachricht. Eine Sache, die dann auch noch auf der Sun-Webseite stand, he's drinking coffee and makes the most of recovering. Was können wir uns darunter vorstellen, das meiste aus der Erholung machen?
Ja, ich meine, man arbeitet natürlich viel für seine Erfolge und wie gesagt, da gehört halt auch die Erholung dazu und das ist halt, man kann halt dann nicht feiern gehen und bis 3 Uhr nachts wach bleiben, sondern sollte halt auch schon früher ins Bett gehen, um seinen Schlaf zu bekommen und sowas meine ich damit eigentlich.
Okay, also es war nicht so dieses... Könnte auch sein, dass du einer bist, der dann gerne einfach sich schön in den Whirlpool nach so einem Training oder sowas flätst und da das Leben genießt.
Nee, das war eher darauf bezogen, dass man halt, Radsport ist ein 24-Stunden-Job. Ja, wenn man vom Rad steigt, ja, hört es nicht gleich auf, sondern es geht weiter. Das fängt mit Ernährung an und geht über Schlafen weiter und Massagen und Körperpflege und so weiter. Also man geht ja nicht nur aufs Rad und trainiert, sondern da gehört auch noch viel mehr dazu, was viele gar nicht so sehen.
Jetzt würde es mich auch mal noch interessieren, wenn man da über Instagram relativ wenig mitbekommt. Viele machen dann, was weiß ich, um jetzt mal die berühmtesten Deutschen vielleicht hervorzuheben, die Trainingsziele, dann so die Kumpels, die dann noch einen Instagram-Channel eröffnen, dann bekommt man mit wem die so zusammen abhängen. Jetzt, um vielleicht auch mal bei FIFA zu bleiben, mit welchem deiner Teamkollegen fährst du denn zum Beispiel am liebsten Rad oder mit welchem von deinem Teamkollegen triffst du dich auch mal auf einen FIFA-Abend? Wer ist so dein Best Buddy?
Also am meisten FIFA zocken tue ich mit Florian Storck. Der ist nämlich auch ein ambitionierter FIFA-Zocker.
Wer hat das letzte Spiel gewonnen? Wer gewinnt öfter?
Ich würde schon sagen, er.
Oh, okay.
Das hört man selten, so ein Zugeständnis.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte gewettet, dass du sagst, du gewinnst mehr.
Nee. Ich muss ehrlich zugeben, er ist ein Ticken besser als ich.
Vielleicht liegt es auch am BVB.
Das kann man immer auf die Mannschaft abschieben. Und trainingstechnisch? Gibt es da irgendwie so speziell Kumpels, mit denen du auch mal privat oder so, wenn jetzt mal... Das heißt, für euch selber trainieren, mit dem du gerne eine Ausfahrt machst?
Ich denke, ich komme mit vielen Leuten gut klar. Es kommt immer darauf an, wo ich bin. Wenn ich jetzt hier in Zittert bin, fahre ich viel mit meinen Teamkollegen. Und wenn ich zu Hause in Cottbus bin, fahre ich halt auch oft mal mit ehemaligen Teamkollegen von LKT-Zeiten. Oder auch neue LKT-Fahrer, die halt dann dabei sind. Das ist ganz unterschiedlich, aber... ich mag es besonders am Radfahren halt diesen Social-Effekt auch, halt, dass man mit Leuten auch mal, ja, man fährt ja dann 3 Stunden lang nebeneinander und da gibt's halt schon viel, was man sich so erzählen kann und Storys aus dem Leben, und das ist gerade so das Schöne am Radfahren, was einem besonders Spaß macht, und ja, dann kann man halt auch gemeinsame Erlebnisse feiern.
Ich glaube, du hast gerade die perfekte Definition geliefert, was Radfahren ausmacht und warum man gerne Rad fährt. Ich glaube, das kann man wirklich vom Hobbyfahrer zum Rentner zum Profi sagen. So, wenn man so viel Zeit irgendwie auf dem Rad verbringt, ja, dann muss man sich auch gut verstehen. Ja? Da kann, glaube ich, jeder Radfahrer zustimmen. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten gerade schon...
Ja, und wie gesagt, man kann halt auch Erlebnisse feiern. Ich meine, wenn man zum Berg hoch fährt, dann kann man noch mal kurz mal anhalten und sich halt... die Aussicht anschauen und genießen, und man kann anhalten auf einen Kaffee und über bestimmte Themen sprechen. Also da ist so viel Vielfalt, die der Radsport auch bietet.
Schön gesagt.
Dann ist es bei euch auch nicht anders als bei uns. Vielleicht halten wir öfter mal auf einen Kaffee an als ihr, aber so fahren Lukas und ich auch Rad, wenn wir mal unterwegs sind. Das ist doch herrlich, sowas zu hören, auch vom Profi. Jetzt eine Rubrik haben wir doch noch übrig. Sie ist noch keine Rubrik, aber auch was. Wir hatten in der letzten Folge mit Pascal Ackermann eine Diskussion über Brillen. Welche Brillengröße? Ich setze mich dafür ein für die neue Rubrik Style-Polizei. Wo, sagst du, halt, stopp, stehen bleiben, wo muss eingegriffen werden? Bei Kollegen, bei Konkurrenten, was sagst du, stylmäßig auf dem Rad, wo stehen bleiben, das geht nicht?
Damals war ich einer, der immer mit den Socken über den Beinen gefahren bin. Seitdem ich Profi bin, mache ich das gar nicht mehr und habe damit auch aufgehört.
Weil es dir jemand gesagt hast oder weil du es selber gemerkt hast?
Nee, weil ich selber gemerkt habe, dass es stylmäßig gar nicht geht.
Das heißt, wenn du jetzt Bilder von damals siehst, schämst du dich?
Ja. Ein Glück gibt es nicht so viele Bilder.
Dann können wir das doch mal festhalten.
Beinling von mir.
Ja, okay, sehr gut. Aber das können wir doch mal als Style-Polizei-Lektion festhalten. Socken über Beinlinge, kann man nicht machen.
Dann würde ich sagen, entlassen wir dich des Nachsitzens und des Social-Media-Zeugnis. Sagen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr interessantes Interview. Und dann natürlich... das Beste für die kommende Saison, dass es diesmal verletzungsfrei funktioniert.
Danke.
Wir halten also fest, Max Kante liebt FIFA.
Ja, man darf nicht Dortmund nehmen bei FIFA. Das halte ich mal für mich fest.
Sagt Schalke-Fan Thomas Gerlich. Du hast dich zurückgehalten.
Wenn sollte Max Kante das jetzt hören, redet er vielleicht nie wieder mit uns. Oder mit mir zumindest. Müsst ihr dann machen.
Hat mich eh gewundert, dass er da nicht Cottbus-Fan ist. Aber ja, gut.
Müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Max, melde dich bei uns. Bist du eigentlich Energie-Cottbus-Fan? Würde mich mal interessieren.
Wäre zumindest der Heimatverein für ihn. Ja, das war unsere heutige Folge. Kleiner Vorausblick. Wir haben noch vor, eine Weihnachtsfolge rauszubringen. Das heißt, das gibt es über die Feiertage wenn man dann die neuen Radsportcomputer und neuen Räder unterm Christbaum auspackt, kann man dazu ein bisschen
was oder abhören. Die ganz verdaut, je nach Person.
So, und da muss ich jetzt auch nochmal einhaken. Ich habe auch noch was vorbereitet. Wir hatten es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal angesprochen, dann komplett aus den Augen verloren. Bei mir zu Hause steht nämlich noch was rum, was wir noch mal raushauen wollten. Der große, ich habe es jetzt mal WhatsApp-Adventskalender genannt und sei dankbar, dass ich auf das Wortspiel WhatsApp-Adventskalender verzichtet habe.
Besser ist es.
Ja. Wir haben natürlich noch, und jetzt hauen wir sie wirklich raus, das eine Türchen des Vazenz-Kalenders. Wir haben noch zwei...
Jetzt hast du es doch gesagt.
Natürlich, ich kann nicht drauf verzichten. Okay, wir haben noch Trinkflaschen, Radsport- oder Radtrinkflaschen mit Unterschriften von unter anderem Nies, Pollitt, Garen Thomas, Pascal Ackermann und ganz vielen Stars von der Deutschlandtour. Schaut bei uns auf Instagram und auf Twitter vorbei. WhatsApp heißt die Seiten auf Instagram und auf Twitter jeweils.
Watz-Up auf Instagram und WhatsApp-Podcast auf Twitter,
stark.
Um genau zu sein.
Da würde ich sagen, machen wir das heute, also jetzt Montag oder Dienstag, machen wir einen kurzen Post. Was machen wir? Einfach drunter kommentieren, wer sie will. Und dann ziehen wir zufällig irgendwie.
Ziehen wir los. Also auf jeden Fall
gibt es
eine auf Twitter, cool. Eine auf Instagram zu verlosen. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir allen einen grusamen Jahresausklang.
Und wir gehen
und
wir hören uns dann nochmal
zu Weihnachten.
Deswegen
Glühwein. Ciao. Darf man das als Radsport?
Natürlich.
Ich dachte, da darf man nur Espresso trinken.
Ja, irgendwas muss glühen. Wenn Espresso die Wartung gerade nicht sind, dann muss der Wein glühen. Also, ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.